Minibar-Geständnisse aus Zimmer 101. Carsten Karat im Gespräch mit Timo Pache.
Liebe Zuhörer, er ist eine der spannendsten Stimmen des Wirtschaftsjournalismus. Mit klarem Blick, feinem journalistischem Gespür und Leidenschaft analysiert er die Entwicklung unserer Zeit und er ordnet sie ein mit einer Mischung aus Tiefe, Neugier und Haltung. Bitte begrüßen Sie mit mir den Chefredakteur des wichtigsten Finanz- und Wirtschaftsmagazins Deutschlands, Kapital. Herzlich willkommen, Timo Pacher.
Timo, du bist selbst Teil der Medienlandschaft, aber wenn du dich mal in die Ecke projizierst und von oben drauf schaust, was sind denn die bewegendsten Themen in der Medienlandschaft heute, die dich bewegen?
Es ist der Zustand des Landes und der Wirtschaft. Wir haben ja alle im Grunde genommen nach Corona gedacht, jetzt kehren wir wieder zurück in die alte Welt. Das war so 2021, 2022 ein ganz verbreitetes Gefühl. Wir hatten ja ein gutes Jahrzehnt von 2010 bis 2019 bis zur Pandemie. Dann kam die Pandemie und wir dachten, ja, jetzt kommen wir zurück. Dann kam einerseits der Russland-Angriff auf die Ukraine und die Energiekrise und wir haben gemerkt, oh, nee, irgendwie, wir kommen doch noch nicht zurück in diese alte Welt. Und jetzt sind wir im Jahr 2025, fast schon 2026 und wir haben immer noch nicht ein Rezept gefunden, wie wir in diesem Land wieder Wachstum schaffen und wie wir unseren Wohlstand künftig sichern werden. Und wir sehen eine ganze Reihe von Problemen in verschiedenen Industrien und Branchen und haben kein Rezept dagegen. Und sowohl, glaube ich, in den Unternehmen als auch in der Politik gibt es eine gewisse Überforderung. Und das macht mir tatsächlich Sorgen. Das ist journalistisch spannend und wir betrachten das jeden Tag. Aber es ist eben auch, wenn man jetzt, du sagst ja, ich soll so ein bisschen abstrahieren von meinem redaktionellen Alltag, es macht einem eben auch Sorgen, wenn wir da nicht mehr rauskommen.
Jetzt sitzt du ja den ganzen Tag sozusagen am Spielfeldrand, beobachtest, kommentierst und Wolfgang Schmidt, unser ehemaliger Bundeskanzleramtsminister, ich glaube, ist der richtige Titel, hat etwas gesagt, das mich irritiert hat. Er hat gesagt, wir kriegen diesen Knoten, diesen gotischen, wie auch immer, nicht zerschlagen, wir müssen ihn entknüpfen.
Ja.
Ist das so?
Ja, ich glaube, da hat er recht. Ich meine, wenn man sich das Beispiel Argentinien anschaut, das ist sehr weit weg von uns, das ist aber ein anderes Land, das ist eine andere Volkswirtschaft. Ich glaube, wir wollten auch vorher nicht irgendwie sozusagen zu argentinischen Bedingungen hier unser Land betreiben. Das andere Beispiel ist Elon Musk in den USA, der versuchte, aber kläglich gescheitert ist. Ich glaube, diese radikalen Ansätze, ja, man hat dafür eine gewisse Sympathie, weil man nicht weiß, wie man mit diesem Aufdröseln, was Wolfgang Schmidt ja gesagt hat, weiterkommt, ne? Wie man wirklich mal spürbare Effekte produziert. Aber irgendwie einfach mit der Kettensäge daran zu gehen oder mit der Machete und alles kurz und klein zu schlagen, ist, glaube ich, nicht sinnvoll, weil wir dafür sehr, sehr viel auch zerstören werden an Strukturen, die wiederum ihr Gutes haben. Und deswegen ist es, glaube ich, tatsächlich in einem Land wie Deutschland, das so komplex ist, 84 Millionen Menschen, 84 Millionen Anspruchshaltungen, Unternehmen etc. pp., tatsächlich eine mühselige Aufgabe des Aufdröselns. Aber es geht, glaube ich, wenn man sich wirklich da reinkniet.
Als Unternehmer schaue ich dann ein Stück weit anders drauf, denn ich weiß natürlich, wenn ich in einer schwierigen betriebswirtschaftlichen Lage bin, also Analogie Deutschland in einer schwierigen volkswirtschaftlichen Lage bin, dann muss ich reagieren und zum Teil auch schnell und hart reagieren, damit ich mein Unternehmen rette. In der Volkswirtschaft ist das ein bisschen anders, da habe ich ja die Schuldenbremse, die ich lockern kann oder die jedenfalls ein Stück weit mir mehr Zeit gibt. Wie viel Zeit haben wir denn zum Entknüpfen? Auch politisch, was danach kommen könnte.
Ja, also ich glaube, wir sind uns alle einig, diese aktuelle Bundesregierung muss da ordentliche Fortschritte liefern. Und ich bin mir selber nicht sicher, ob das Paket, was die Regierung jetzt schon auf den Weg gebracht hat, zumindest erstmal beschlossen hat im Kabinett, ob das bereits ausreicht. Unsere Kollegen, die sich da noch besser auskennen als ich, sagen, das ist schon ein riesiges Paket. Das ist viel, viel mehr als viele Bundesregierungen zuvor in den letzten 20, 30 Jahren, die ja alle immer über Bürokratieabbau gesprochen haben, aber dann ist nie was passiert oder zumindest nicht spürbar, als die jemals auf den Weg gebracht haben. So, trotzdem haben wir alle das Gefühl, das reicht immer noch nicht. Also wenn man jetzt künftig beim Kraftfahrtbundesamt online sein Auto an- und abmelden kann, wenn es da Vereinfachungen geben soll in irgendwelchen Verwaltungsabläufen, digitalen Pass, Führerschein, eine Wallet, alles gut. Aber wir müssen ja in diesen Genehmigungsprozessen schneller werden. Wenn Dietmar Müller-Elmau sagt, er wartet seit 14 Jahren auf einen Bebauungsplan hier oben für sein Tal, das ist natürlich Wahnsinn. Und das müssen wir, glaube ich, also wenn es dir um die Unternehmer geht, dann müssen wir genau dort, glaube ich, große Fortschritte erzielen. Da muss man an die Strukturen ran, zwischen Bund, Ländern, Kommunen, Kreisverwaltungen noch dazwischen. Es sind ja unglaublich viele Layer, die da irgendwie betroffen sind. Und das ist mühselig. Ich glaube, wir müssen es tatsächlich jetzt in den kommenden 3 Jahren, die wir noch haben, mit dieser Regierung hinkriegen. Und das hoffe ich, dass Ihnen das gelingt. Sonst, wenn du sagst irgendwie, was passiert sonst 2029? Ich weiß es nicht, aber klar, man macht sich Sorgen, ja.
Ja, die Ränder sind so stark, dass sie, wenn man sie mal von links und rechts addieren würde, die Mehrheit darstellen. Also eine sehr unzufriedene, große Menge von Wählern, die aber auch die Richtung nicht wirklich vorgegeben haben.
Ja, das stimmt. Ich spüre natürlich diese Stimmung und diese Verunsicherung und diese Frustration. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, wer heute sich überlegt, also zumindest als wie auch immer erfolgreicher Unternehmer, wem er seine Stimme gibt, dann habe ich ehrlich gesagt relativ wenig Verständnis dafür, wenn man sich überlegt, diese Stimme der AfD zu geben, um es denen da oben mal zu zeigen. Ja, ich kann diesen Reflex verstehen, aber ich sehe keinen einzigen Vorschlag von der AfD, der dieses Land in irgendeiner Weise im Sinne von Unternehmern weiterbringen würde. Ich kenne keine Vorschläge zum Bürokratieabbau. Ich weiß nicht, was die AfD machen wollen würde, um den Sozialstaat zu reformieren. Es ist alles immer nur sozusagen Ablehnung dessen, was irgendwie die etablierten Parteien im Bundestag vor sich hertragen. Es ist eine Fundamentalopposition. Das kann man in der Opposition machen. Ich glaube, in einer Regierungsverantwortung würde diese Partei innerhalb weniger Monate komplett auseinanderfliegen.
Aber da sehe ich auch, dass die ganz große Sorge, die ich habe, da sehe ich auch die Angst von vielen Unternehmern, die sagen, die frustrierten Menschen, die Anzahl der frustrierten Menschen wandert ab und geht in eine Richtung zu einer Partei, die ja keine Lösung anbietet. Sie bietet ja nicht eine einzige Lösung an. Und wenn die Abschaffung des Euros, die Austritt aus der NATO, das sind ja keine Lösungen.
Das wäre eine Katastrophe für Deutschland.
So. Aber sie kommen natürlich mit ihrer Vorschlaghammer-Methodik, der Rhetorik, die sie nutzen, leider ja offensichtlich bei vielen an. Und die Frage ist eben, wie schaffen wir es, dagegen Konzepte zu bringen, die sich natürlich dann auch spürbar, genau wie du sagst, in der Tasche des Menschen widerspiegeln, in der Geschwindigkeit von Entscheidungen widerspiegeln, die das Land wieder lebenswert machen.
Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den diese Regierung auch noch nicht verstanden hat. Ich glaube, die Dringlichkeit, mit der Friedrich Merz, Lars Klingbeil und die anderen wichtigsten Beteiligten dieser Koalition rausgehen müssten ins Land und tatsächlich in Formaten, die man möglicherweise auch erst neu erfinden muss, mit den Bürgern und Bürgerinnen ins Gespräch zu kommen und wirklich diese Auseinandersetzung zu suchen, dahin zu gehen, wo es auch wehtut, wo Widerspruch droht, wo es auch gefährlich werden kann vielleicht, dahin zu gehen und sich zu exponieren und zu sagen, Leute, das, was euch da vorgehalten wird, was euch versprochen wird, ist unrealistisch, das funktioniert nicht, das wird euch schaden. Diese Auseinandersetzung wird zu wenig geführt von den entscheidenden Persönlichkeiten. Und ich habe auch den Eindruck, ich glaube, du auch, dass diese Koalition noch nicht verstanden hat, dass sie sich da viel stärker reinwerfen muss.
Ich glaube, also das kann ich nicht beurteilen, ob sie es nicht verstanden haben. Sie spiegeln es zumindest nicht wieder.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, da ist ewig viel Zeit. Also ich habe diese Zeitnot ist nicht
richtig,
da.
Richtig, genau. Und die sehe ich auch. Also ich sehe auch, dass diese Regierung irgendwie denkt, sie hat ewig Zeit. Und ja, auch viele Dinge auf den Weg bringt, die eigentlich in die falsche Richtung gehen. Also wenn ich mir anschaue, zum Beispiel, also ich glaube, es gibt in diesem Land ein großes, großes Verständnis dafür, dass in den Sozialsystemen etwas passieren muss, dass das nicht nachhaltig ist, dass da große, große Probleme und Lasten auf künftige Generationen zukommen. Das hatten wir vor 20 Jahren alles schon mal debattiert, damals auch ehrlicherweise weitgehend gelöst. Und dann haben
eigentlich war der große Schnitt Gerhard Schröder mit der Agenda 2010.
So, genau. Und wir hatten verschiedene Regierungen dazwischen, die an vielen Stellen all das, was damals beschlossen ist, wurde, all das, was damals beschlossen wurde, wieder zurückgedreht haben. So, und jetzt würde man ja annehmen, diese Regierung hat verstanden, sie muss wieder in die andere Richtung gehen. Und was machen sie? Sie bringen lauter Dinge in den ersten 6 Monaten ihrer Amtszeit auf den Weg, die genau dieses Zurückdrehen weiter fortsetzen und die Probleme größer machen und nicht kleiner machen. Und da frage ich mich auch, warum tut man sich das an, wenn man doch eigentlich schon ahnt, dass man in den verbleibenden 3,5 Jahren, die man jetzt noch hat, das alles trotzdem wieder einsammeln
muss. Die Suppe wieder auslöffeln muss.
Ja, so. Also wir machen die Probleme im Grunde genommen gerade größer und nicht kleiner. Und das ist etwas, was ich bei dieser neuen Bundesregierung auch nicht zusammenbekomme.
Ich nehme nochmal die Perspektive des Unternehmers ein. Wenn es bei mir im Unternehmen Schwierigkeiten gibt, dann bin ich der Erste, und das ist, glaube ich, ein typisches Unternehmergehen, der das mit den Mitarbeitern thematisiert und der sagt, wir müssen Dinge verändern. Das wird jetzt schmerzhaft werden, in welcher Form auch immer. Schnell das Ding nach hinten drehen, damit es von vorne weitergeht. Ja. So. Und ich glaube, das deutsche Volk ist bereit für diese Messages. Wir sind bereit zu hören, es müssen Anschneidungen gemacht werden, es müssen Dinge verändert werden. Aber dann muss eben auch klar sein, wann die kommen und wie die kommen und dass sie kommen. Ich glaube, wir sind diese Ankündigungspolitik irgendwo müde. Und das ist das Problem, dass dann die Wähler abwandern und aus der breiten Mitte, die ja Merkel irgendwann mal erfunden hat, an die Ränder wandern. Die Frage ist natürlich, ich hatte gedacht, dass Merz auch dieses Unternehmergehen, das er ja durchaus hat, mitbringt. Aber er ist präsidialer geworden, als ich mir habe vorstellen können.
Naja, er hat natürlich auch nicht ein Wahlergebnis bekommen, was ihm in irgendeiner Weise die Rückendeckung gegeben hätte, jetzt quasi mit breiter Brust zu sagen, wir regieren jetzt hier durch und wir bestimmen die Agenda, sondern...
Plus die Umfragen, die ihn ja jetzt noch schwächer machen.
Richtig, genau. So, sondern er muss natürlich Kompromisse finden in dieser Koalition, das ist völlig richtig. Ich verstehe allerdings auch ehrlich gesagt die SPD nicht. Auch die SPD muss ja sehen, dass ihnen breite Wählerschichten zum Beispiel im Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen wegbrechen.
Weil in der Urheimat.
Dort, ja, genau, weil auch dort die Leute im Grunde genommen sagen, so wie es gerade ist, kann es nicht weitergehen. Wir glauben da selber nicht dran. Wie du sagst, ich glaube, es gibt dieses Problembewusstsein in der Bevölkerung sehr viel verbreiteter, als wir das immer denken oder unterstellen oder zumindest die Politik unterstellen. Ich glaube, die Erwartungshaltung an die Politik, dass wir jetzt hier weiter alimentiert werden und dass alles so bleiben kann, wie es ist, die gibt es tatsächlich so nicht, sondern die Erwartungshaltung ist da, dass sich ganz viel verändern muss in diesem Land. Und ja, Friedrich Merz, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Ich finde, er bemüht sich schon zu erklären, warum er gerade nicht so regiert, wie er es vielleicht gerne wollte oder wie er es auch
will aber
Wahlkampf in Aussicht gestellt hat.
Will keiner mehr hören.
Ob man es nicht hören will, gute Frage. Ich glaube, du musst ja irgendwas muss er erklären. Er muss rausgehen und erklären. Und ich finde, was er schon kann, ist so eine rhetorische Verbindlichkeit herzustellen.
Unbedingt.
So, das kann er, dann müssen nur auch Dinge passieren. Und da passiert zu wenig, beziehungsweise es passiert sogar das Gegenteil von dem, was man jetzt erwarten würde.
Nun hat sich ja nicht nur volkswirtschaftlich und politisch bei uns im Land einiges verändert, auch die Medienlandschaft hat sich verändert. Natürlich ist es leicht, jetzt zu sagen, ja, die sozialen Medien haben alles beschleunigt und verändert. Was mich am allermeisten bewegt in der Medienlandschaft, ist dieses Verbreiten von Fake News. Das war ja früher verpönt, es galt als stillos, es passierte selten. Und wenn es passierte, wurde man dafür sehr schnell entlarvt. Heute ist es für den Konsumenten ganz schwer zu unterscheiden. Wie gehst du denn damit um als Journalist?
Ja, es ist natürlich für uns eine Riesenherausforderung. Wir versuchen mit so klassischen Formaten wie Faktenchecks natürlich dem irgendwas entgegenzusetzen. Ganz schwierig wird es natürlich dann, wenn man sagt, okay, wir haben das alles überprüft, wir haben hier die und die Zahlen, Fakten, wie auch immer das zusammengesetzt ist, zusammengetragen. Wir würden sagen, das ist die Wahrheit. so ist es da draußen in der Realität. Und dann kommen aber Leserinnen und Leser und sagen, nee, ihr habt euch wieder einlullen lassen, es ist ganz anders. Also wir stellen dann auch tatsächlich fest, dass wir manche Menschen einfach auch überhaupt nicht mehr erreichen. Das ist bedauernswert, aber ich glaube, das ist so. Wir gehen, wie ich sage, damit so um, dass wir versuchen, ich bin das auch gestern tatsächlich gefragt worden hier von einem Teilnehmer, dass wir versuchen, sozusagen beide Seiten erstmal auszuleuchten, zu gucken, was spricht für die eine Seite, was spricht oder für die eine Behauptung und für die andere Behauptung. Und dann tatsächlich aber auch ein Urteil zu fällen und zu sagen, nein, das eine ist Quatsch, da erzählt euch einer irgendwie Bockmist. Und das andere ist tatsächlich das, was da draußen die Wahrheit ist oder ich sage mal die Realität ist. Aber ich gebe dir total recht, ich glaube auch nicht, dass wir jeden noch damit erreichen und ich finde das erschreckend.
Und wir sehen ja, dass Menschen, die skrupellos auf Fake News setzen, nehmen wir mal die amerikanische Regierung, sich damit auch durchsetzen. Also die einfach Dinge behaupten, im Raum stehen lassen und man dann keine Chance hat, das wieder zurechtzurücken.
Das ist so, natürlich vor allen Dingen im Inland. Wir im Ausland können zumindest dagegenhalten und sagen, das stimmt nicht.
Wir müssen noch nicht wählen.
So, wenn Donald Trump sich hinstellt und sagt, Friedrich Merz kehrt zur Atomkraft zurück, Wahnsinn. Ich habe es ja immer gesagt, können wir sagen, nein, tut er nicht. Interessiert in Amerika trotzdem niemanden. Das ist tatsächlich so. Und wir müssen, also das größere Problem sehe ich natürlich in Verhandlungssituationen mit den USA, wo man im Grunde genommen mit, wie soll man sagen, mit so fingierten Realitäten arbeiten muss von den Amerikanern und genau weiß, man darf sie nicht vor den Kopf stoßen. Wir brauchen sie in Europa, wir brauchen sie in der Ukraine, wir brauchen auch den Zugang zum amerikanischen Markt. Also wir befinden uns ja in vielerlei Dimensionen, in großen Abhängigkeiten auch zu den USA. Und dann müssen wir da irgendwie so durchnavigieren. Das ist tatsächlich nicht trivial.
Ich habe ein paar Sätze mitgebracht, die nicht vervollständigt sind. Vielleicht magst du sie für mich vervollständigen.
Ich werde mir Mühe geben.
Guter Journalismus bedeutet für mich?
Gründliche Recherche und eine klare Aufbereitung, sei es geschrieben oder im gesprochenen Wort.
Am meisten inspiriert mich an meinem Beruf?
Die Abwechslung.
Ein guter Artikel entsteht für mich dann, wenn?
Ich Zeit habe zu recherchieren und auch die Zeit habe, es dann in Ruhe aufzuschreiben.
Und die wichtigste Fähigkeit für die Zukunft im Journalismus ist?
Tatsächlich komplexe Sachverhalte durchdringen zu können.
Gut, ich habe ein, zwei Fragen mitgebracht, die mich bewegen und ich dachte, sie bewegen dich vielleicht auch. Glaubst du, dass Menschen die Realität abbilden, spiegeln oder sie erst erschaffen?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Ich glaube, natürlich beeinflussen Menschen die Realität in dem schon, wie sie sie wahrnehmen und in dem, was sie darüber sagen. Aber es gibt natürlich auch objektive Fakten und Begebenheiten da draußen und die nehmen wir erstmal nur wahr und dann machen wir etwas damit. Insofern ist es immer eine Interaktion aus beiden Seiten und wir Journalisten sind tatsächlich aufgefordert, das Ganze in ein ordentliches Gleichgewicht zu bringen.
Ich habe da eine sehr schöne Antwort von einem Amerikaner zu gelesen, die kennst du auch. Perception is reality.
Ja, aber ja, aber ich würde immer sagen, nur Wahrnehmung ist es eben nicht, sondern es gibt, ich habe ja tatsächlich Philosophie studiert und es gibt einen großen Satz von Ludwig Wittgenstein, der sich mit der Frage über Gewissheit beschäftigt hat. Und der hat gesagt, um Gewissheit zu haben, brauche ich den Zweifel. Aber auch der Zweifel braucht eine gewisse Grundlage. Und ich kann alles anzweifeln, aber wenn ich nirgendwo eine Gewissheit habe, und die ist eben unabhängig auch von meiner Wahrnehmung, dann werde ich verrückt, dann werde ich wahnsinnig, dann habe ich gar nichts mehr. Das heißt, um irgendwas anzweifeln zu können oder irgendwas sozusagen als meine Wahrheit, meine Wahrnehmung deklarieren zu können, muss ich anerkennen, dass es da draußen etwas gibt, was feststeht. Sonst.
Dann hast du dich mit dem Tiefgang der Frage beschäftigt. Das ist aber genau ein Teil des Problems unserer Gesellschaft.
Absolut.
Dass wir da nicht mehr hinkommen.
Richtig, genau. Das ist genau das, was wir gerade verlieren. Und wir verlieren auch den Konsens darüber, dass es genau das braucht. Um etwas anzweifeln zu können, brauche ich auch ein gewisses Wissen. Und nur wenn ich dieses Wissen habe, kann ich Dinge in Frage stellen. Sonst werden wir alle verrückt. Sonst verlieren wir die Basis von dem, worauf wir gerade leben. Das können wir so betreiben, tatsächlich, und das sehen wir. Aber das führt uns in den Abgrund.
Was wiegt denn schwerer, die Pflicht zur Wahrheit oder die Verantwortung für Wirkung?
Eindeutig natürlich die Pflicht zur Wahrheit. Natürlich können wir uns alle nicht davon freimachen, dass wir Aufmerksamkeit wollen als Journalisten, als Medienmarken. Das ist so. Aber letztlich ruinieren wir auch unsere eigene Geschäftsgrundlage und Reputation. Und das ist ja ein Teil unserer Geschäftsgrundlage, wenn wir sozusagen die Aufmerksamkeitsmaschine höher gewichten als die Verpflichtung zur Wahrheit.
Das kennst du ja, ohne jetzt da Ross und Reiter zu nennen, wenn ein Medium eben nicht mehr sauber recherchiert und nur der Wirkung halber rausgeht, dann ist die Marke schnell beschädigt. Und dann dauert es viele, viele Jahre, bis man die Marke wieder aufgebaut hat.
Ja, genau so ist es.
Zum Abschluss ein paar Rapid-Fired-Questions, schwarz oder weiß, links oder rechts. Bitte eindeutig. Kurze Meldung oder lieber eine lange Reportage?
Lieber die lange Reportage.
In deinem Geschäft offensichtlich oder doch nicht? Schnelligkeit oder Gründlichkeit?
Gründlichkeit.
Lieber ein kritisches Publikum oder ein zustimmendes?
Kritisches Publikum.
Mehr Inspiration für dich aus Büchern oder aus Gesprächen?
Da würde ich gerne beides sagen.
Ein Joker hast du. Vielen Dank für das tolle Gespräch, lieber Timo.
Gerne, sehr gerne. Vielen Dank.